Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Für euch alle, die ihr heute zuhört, ist das völlig Schnurz. Egal, ob ihr aus München kommt, aus Trier, irgendwo vom Land, Oktoberfeste gibt es heutzutage überall. Fast überall. Das größte außerhalb Münchens übrigens in China, mit 3 Millionen Besuchern. Etwa. Und falls ihr euch dieses Jahr nicht ins Festzelt hockt oder gar auf die Wiesen geht, bestimmt macht ihr es dann wie Hans-Jürgen Bartsch, der sein kühles Blondes im Kühlschrank oder im Keller aufbewahrt. Ortzapft in München ist schon seit dem 19. September. Das Fest läuft jetzt so richtig auf Hochtouren und wir schauen im Hörsaal heute und morgen aus diesem Anlass ganz tief ins Glas.
Ortzapft ist!
Unser jubiläumsgebendes Reinheitsgebot ist also nichts anderes als ein bayerisches Wiedervereinigungsprodukt.
Als ich vor einigen Tagen durch Dortmund ging spazieren, konnte ich mir es nicht versagen, die Biere zu probieren.
Ich stand auch am Hauptbahnhof in Dortmund, Europas Bierstadt Nummer 1.
Die bayerischen Bauern brauten das Bier auf dem eigenen Hof. An Brauwerkzeugen reichten eine offene Feuerstelle, ein Kupferkessel und ein Rührstab. Anders, ich traue mich kaum weiterreden, sah es in Norddeutschland aus. Hier hatte sich das Braugewerbe bereits im 14. Jahrhundert zu einem florierenden Wirtschaftszweig entwickelt. Zu einer Zeit also, als man in Bayern das Bier noch mit dem Kochlöffel im Suppentopf anrührte.
Bier und Repräsentation. Unter diesem Titel hat das Haus der Bayerischen Geschichte und die Bayerische Akademie der Wissenschaften am 26. Februar 2015 in München ein wissenschaftliches Kolloquium abgehalten. Jetzt geht's rund. Anzapfen und anbandeln, Bieraufstand und Bierkönigin, Rausch und Genuss, Zeugel und Zwickel, das alles wurde dort erklärt. Wissenschaftlich erklärt. Den Anfang macht bei uns Professor Hans-Georg Herrmann. Er spricht über das Reinheitsgebot 1516, Vorläufer, Konflikte, Bedeutung und Auswirkungen. Denn wie man sich leicht ausrechnen kann, nächstes Jahr sind das exakt 500 Jahre her.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kundigen kann es schwerlich überraschen, denn es ist heute gängiges Allgemeingut und global präsent verfügbarer Ertrag der Forschung, dass dieser Begriff des Reinheitsgebotes erst im frühen 20. Jahrhundert aufkam und seine normative Festlegung in Bayern im Jahr 1516 weder erstmalig und noch auch davor überhaupt nicht exklusiv spezifisch in Bayern das Licht der Welt erblickte. Zwei liebgewordene und gehegte, ebenso einprägsame wie werbewirksam superlative Barbarismen entpuppten sich damit länger schon als zwar wahrhaft kraftvolle, aber doch bloß Mythen. Gesprochen wird deshalb nicht mehr vom ältesten, sondern nur noch vom ältesten noch geltenden Lebensmittelgesetz. Und in Bayern gilt es heute nicht als bayerisches Reinheitsgebot, sondern als Bundesrecht und damit als deutsches Reinheitsgebot, nämlich gemäß § 9 des sogenannten vorläufigen Biergesetzes, das insoweit 2005 nicht aufgehoben wurde. Ein strenges Reinheitsgebot gilt ausweislich dieses § 9, der sich der Bierbereitung widmet, gemäß Absatz 1, ohnehin nur für untergäriges Bier, bei dem untergärige Hefen zwischen 4 und 9 Grad Celsius vergären und sich am Ende auf dem Boden absetzen. Für obergäriges Bier, bei dem obergärige Hefen den Malzzucker der Bierwürze zwischen 10 und 20 Grad Celsius vergären, ist gemäß Absatz 2 das strenge Reinheitsgebot hinsichtlich Malz und Zuckerung gelockert. Was eigentlich Bier überhaupt ist, wird dabei im Gesetz hier nicht definiert, sondern einfach vorausgesetzt. So viel zum aktuellen Stand. Alle europarechtlichen und markenrechtlichen Probleme muss ich hier leider ausklammern. Rekapitulieren wir aber kurz das historisch nicht zu widerlegende Bekannte. In der Vorgeschichte zu 1516 spielen in Altbayern die Kommunen die entscheidende Rolle. Sie sind es, die das Reinheitsgebot erfinden Und jedenfalls sind es Ihre Satzungen, in denen es quellenmäßig greifbar wird. In München seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in Ingolstadt 1470, in Landshut auch. Auch Regensburg kann zu dieser Zeit in den 1460er Jahren mit einem Reinheitsgebot aufwarten, aber Regensburg gehörte damals gar nicht zu Bayern, sondern war Reichsstadt und sei hier deshalb exemplarisch für weitere außerbayerischen Reinheitsgebote genannt. Doch nur in Bayern nahmen die Landesherren diese Innovationen auf. Sehr wahrscheinlich auf Initiative ihrer in den Landständen vertretenen Städte. Und verankerten sie in den Landesordnungen schon ihrer Teilherzogtümer als überregionales Landesrecht. So Herzog Georg 1482 mit der Biersatzordnung für sein Teilherzogtum Landshut-Ingolstadt. Item die Bierbräuer und andere sollen auch nichts zum Bier gebrauchen, dann allein Malz, Hopfen und Wasser. Noch dieselben Bräuer, auch die Bierschenken und andere, nichts anderes in das Bier tun, bei Vermeidung Strafe an Leib und Gut. Erst nach dem Landshuter Erbfolgekrieg und der Wiedervereinigung im Jahr 1505/6 wurde das Brauwesen einschließlich Reinheitsgebot zum Gegenstand nun wirklich landesweiter Regelung. Als Bestandteil der Landesordnung von 1516 für die Vereinigten Lande unter Mitwirkung der Vereinigten Landstände wird es ein intensiv regulierter Teilaspekt einer das ganze Fürstentum möglichst umgreifenden guten Polizei, gute Polizei im Sinne guter Administration des Gemeinwesens und Förderung des Gemeinwohls. Unser jubiläumsgebendes Reinheitsgebot ist also nichts anderes als ein bayerisches Wiedervereinigungsprodukt. Das Modell scheint erhebliche Überzeugungskraft entfaltet zu haben. Denn 1533 schlossen sich Pfalz-Neuburg und wenigstens für die Oberpfalz, auch Pfalz-Bayern, durch gleichlautende Bierordnungen einschließlich Reinheitsgebot an. Es entstand damit eine sozusagen einheitliche Bierwirtschaftszone. Eingeschärft wurden die Vorgaben für das Bräuwesen nicht nur im Buchdruck, sondern sogar als handlich publizierbare Separatdrucke, wie etwa das Landgebot aus dem Jahr 1538. Hier wurde unter Aufrechterhaltung des Reinheitsgebotes der Bierpreis, den aus Gottes gnädiger, mildreicher Gabe erfreulichen Ernteerträgen angepasst. Das ist so dieser innovative Regelungsgehalt in diesem speziellen Landgebot. Seine erste ernste Bewährungsprobe hatte das Reinheitsgebot jedoch schon im Vorfeld der Beratungen zur neuen Landesordnung von 1553 zu bestehen. Ausgerechnet von den herzoglichen Räten kam der Vorschlag, ob mit etlichen gesunden, nützlichen Stücken als Gewürz, Kräuter und Würzen dem Bier einen Zusatz und Hilfe getan werde, dadurch ein Teil Gerste und Hopfen gespart werde und derselbe Zusatz mit geringeren Kosten verbunden sei. Doch dass schädliche Stücke keineswegs gebraucht, sondern wie in der Ordnung 1516 bei hoher Strafe verboten werden. Die herzogliche Seite verband also vor allem die Hoffnung, Gerste und Hopfen bei der Bierproduktion einsparen zu können, mit der Hoffnung, die Produktionskosten einerseits senken zu können und zugleich den stets hochprekären, von Missernten und Kriegsnot existenziell bedrohten Getreidemarkt von der Nachfrage seitens der Bierbrauer zu entlasten. Es sind die Landstände, die von frisiertem Ersatzbier nichts hören wollten. Rohstoffkostendämpfung als Anreiz erschienen ihnen in ihrer Replik nicht als das Mittel der Wahl. Sie befürchten einen Dammbruch und prognostizieren das Risiko als zu hoch, dass die limitierte Freigabe von Alternativstoffen zum gesundheitsschädlichen Selbstläufer mutieren müsste. Im Gegenteil, Die Landstände beharren auf scharfen Kontrollen zur Wahrung des hohen Standards. Und etwas hochtrabend könnte man sagen, die Landstände erweisen sich hier als Hüter der Volksgesundheit, mit der man nicht spielen dürfe. Mit dieser Keine-Experimente-Position setzten sie sich durch. Landesordnung 1553, Buch 4, Titel 2, Artikel 9. Was also für Stücke zum Bier gebraucht werden sollen, und den Passus kennen Sie schon. Allein Gersten, Hopfen und Wasser sollen genommen und gebraucht werden. Nur nebenbei sei bemerkt, dass dieser Artikel 9 offensichtlich überhaupt keine Ausnahmen vorsah und damit eigentlich die bierbraumäßige Verwendung von Weizen prohibiert war. Dafür genehmigte sich allerdings der Herzog mit seinem Weißbiermonopol eine Ausnahme und privilegierte die Grafen von Degenberg dann in den 1540ern schon entsprechend. Auch das Monitum der Landstände einer engmaschigen Kontrolle scheint nicht ganz unbegründet. Zu den ständigen Gravamina der Landstände gehörten auch später Klagen über den zu teuren Wein, dessen Preise der Herzog mit über den Aufschlag als Steuer eigentlich kontrollieren konnte. Zu teurer Wein zwinge die ärmeren Leute dazu, Bier zu trinken. Das aber sei, Zitat, an vielen Orten des Landes schlecht. Und zwar so schlecht, dass, Zitat, niemand das Bier trinken könne und viele Personen davon schon krank geworden seien. Es ist schwer zu sagen, wie viel Wahrheit darin steckt, aber ganz aus der Luft wird es wohl nicht gegriffen gewesen sein. Doch dann ein Sündenfall. Und zwar 1616 in der Polizeiordnung Herzog Maximilian I. Sein Reinheitsgebot steht als Artikel 7 in Buch 3 unter dem Titel 2 von der Bierordnung, ein Artikel aus insgesamt 14. In zu diesem Zeitpunkt schon 100-jähriger Tradition beharrte Artikel 7 auf dem Grundsatzbekenntnis zur Rohstofftrias Gerste, Hopfen, Wasser. Ausdrücklich inkriminiert wurden jetzt auch Kräuter und Samen, die in das Bier gar nicht gehörig. Das sogar unter Erstreckung auf die Händler solcher Dinge im Sinne der Prävention entsprechender Vorfeldkriminalität. Toxische Stoffe, wie vor allem Pilze, Samen, finden sich hier nicht nur als bierfremde Zutaten, das waren die vorher bierfremd, sondern als gesundheitsschädliche Ingredienzien verboten. So weit, so gut. Wenn nun plötzlich aber straflos bleibt, dass jemand ein wenig Salz, Wacholderbeere und Kümmel in das Bier täte und es dabei nur nicht übertreibt, so erlitt das Reinheitsgebot damit doch eine bedenkliche Schlagseite. Freundlich könnte man das noch ein modifiziertes Reinheitsgebot nennen. Unfreundlich ein nur limitiertes Unreinheitsverbot. Beinahe hätte man 1616 so also jedenfalls die wegweisende Bedeutung des bayerischen Reinheitsgebotes dauerhaft beinahe verstolpert. Der künftige Kampf galt so immerhin den bierfremden Stoffen und den gesundheitsschädlichen Manipulationen. Das generelle Feindbild hieß dafür Bierverfälschung. Die sogenannten Biereinschläge in Form der Beigabe von Salz, Kümmel und Wacholderbeeren beim Einsieden hingegen galten mindestens auch im 18. Jahrhundert als ebenso üblich wie zulässig, solange sie, wie auch der große bayerische Jurist und Staatskanzler Viguleus Xaverus Aloysius von Kreitmeier betonte, nicht im Übermaß erfolgten. Kreitmeier ist übrigens derjenige, von dem das Beaumont als Bier als fünftes Element in Bayern stammt. Ganz verboten waren aber die seit 1616 ausdrücklich inkriminierten Zusätze, ebenso wie zum Beispiel gepanschtes Mischlingbier und meistens auch das dünne sogenannte Nachbier. Ins Visier der Qualitätskontrolleure gerieten aber im Laufe der Zeit alle Beteiligten der Produktions-, Liefer- und Absatzkette und sie standen sämtlich unter Generalverdacht als Bierverfälscher. Entsprechende Mandate richteten sich ebenso gegen die Bierführer, die man unterwegs kontrollieren sollte, wie gegen die Bierwirte, Zäpfler, Wirtsknechte und derlei Personen, auf die ein wachsames Auge gehalten werden sollte. Man bediente sich dazu auch der Denunziation und belohnte entsprechende Anzeigen. Das konfiszierte, bedenkliche Bier wurde nach, Zitat, Proportion der Schädlichkeit vernichtet, indem man die Fässer einschlug und öffentlich auf die Gassen auslaufen ließ. Wie man diese Proportion der Schädlichkeit allerdings genauer feststellen mochte, bleibt in den Quellen offen. Relativ weniger bedenkliches Bier, also nur relativ ungesund, aber nicht direkt schädlich, wurde jedoch bedenkenlos zum Konsum freigegeben. Es war dann aber nicht billiger, sondern um 3 oder 4 Pfennige teurer zu verkaufen. Das vertraute sichtlich auf deshalb voraussichtlich ablehnendes Konsumentenverhalten und zielte auf eine qualitätssichernde Selbstregulierung des Marktes, was wiederum als ein durchaus moderner Ansatz gelten kann. Bierzusätze, Geschmacksverstärker und sonstige Absatzförderungsmittel unterhalb der Schwelle direkter Vergiftungsgefahr waren vorher und blieben auch nachher trotzdem natürlich immer attraktiv. Gewisse Zusatzstoffe sollten dem Bier sogar Arzneimittelqualität verleihen. Mit Kalk konnte saures Bier wenigstens geschmacklich wieder korrigiert werden. Die Palette ist denkbar weit, bunt und gelegentlich grauenerregend. Bei den beiden folgenden Extrembeispielen mag es sich um kolportierte Fälle handeln, deren aktenmäßiger Beweis vielleicht erst noch erbracht werden müsste. Genannt seien sie natürlich trotzdem. Der erste stammt wenigstens nicht aus Bayern. So berichtet der Gerichtsmediziner Ernst Eusebius Richter in seinen Decisiones Medico Forensis 1731 von einem angeblich 1691 datierenden Fall über 2 damals untersuchte verdächtige Stücke, so ein Wirt ins Bier gehänget. Der seinerzeit befasste Arzt identifizierte die mit Fäden an ein Hufeisen gehängten Teile zum einen als ein, Zitat, Stücklein aus einem Pferdehuf, das andere schien ihm ein, Zitat, Stück von einem männlichen Gliede zu sein. Jedenfalls gelang dem Wirt damit offenbar ein Volltreffer, denn, Zitat, es haben sich auch die Bauern und andere Zechgäste so voll und toll darin gesoffen, dass sie öfters in ein stark Handgemeng darüber geraten, es ist aber der Wirt der Inquisition durch Flucht entgangen. Zitat Ende. Kaum weniger dubios ist der sogenannte Diebsdaumen, der gelegentlich in der zeitgenössischen Literatur Erwähnung findet. Diesem Relikt eines Gehängten wurden durch Einhängen ins Bier famose, vielleicht Geschmacks, jedenfalls aber famose Verkaufswirkungen zugeschrieben. Auch Kreitmeier erwähnt diese Art von Biermanipulationen. Bei ihm ist sie aber sicher kein Kavaliersdelikt, sondern malefizisch zu bestrafen, was sofort einleuchtet, wenn man weiß, dass mit solchen Machenschaften die Grenze zu den Zaubereidelikten und strafbaren Aberglauben klar überschritten war. Noch klarer wird allerdings, dass wir damit das engere Thema des Reinheitsgebotes verlassen, wofür noch kein Grund besteht. Denn, wie in vielerlei Hinsicht, die Zeit um 1800 ist nämlich sogar auch in der Geschichte des Reinheitsgebotes eine Sattelzeit, weil sie einen Paradigmenwechsel in der Bierbesteuerung bedeutete. Sie erfasste nun nicht mehr den Ausstoß gebrauten Bieres, sondern für den Aufschlag die Menge an dazu verwendetem Malz. Wenn die Malzverwendung den Steuertatbestand bildete, lag es nahe, dass der Gesetzgeber die Verwendung von Malzersatzstoffen als Umgehung ansah. So bestimmte etwa Artikel 7 des Gesetzes über den Malzaufschlag vom 16. März 1868. Es ist verboten, zur Bereitung von Bier statt Malzes Stoffe irgendwelcher Art als Zusatz oder Ersatz oder ungemälztes Getreide für sich sowie mit ungemälztem Getreide vermischtes Malz zu verwenden. Zur Erzeugung von Braunbier darf nur aus Gerste bereitetes Malz verwendet werden. mochten bis dahin gesundheitspolizeilich lebensmittelrechtliche Regelungsabsichten für Restriktionen beim Bierbrauen überwogen haben, jetzt waren fiskalische Interessen jedenfalls ausdrücklich hinzugekommen. Und das alte Reinheitsgebot wanderte dabei aber ziemlich unspektakulär in den Landtagsabschied von 1861 ab, in dem die Fortgeltung des Reinheitsgebotes für Braunbier beschlossen, vom König abgesegnet und entsprechend, Zitat, die Verwendung anderer Stoffe oder Surrogate für Gerstenmalz und Hopfen zur Bereitung von Braunbier verboten wurde. In den Gesetzesmaterialien zu diesem genannten Malzaufschlagsgesetz tauchte nun aber noch eine anders gelagerte, kaum weniger grundsätzliche, höchst interessante und dabei aufregend zukunftsträchtige Schutzabsicht auf. Nämlich durch das Verbot, Zitat, einer Alteration und Entartung im Wesen des bayerischen Biers und Braugeschäfts vorzubeugen. Das ist jetzt weit mehr als bloß Lebensmittelrecht oder bloß Steuerrecht, denn ein so schillernder Begriff wie das Wesen des bayerischen Bieres geht von einer spezifischen Identität dieses heimischen Bieres aus. Sie sei vor Alteration, also Veränderung und sogar vor Entartung zu schützen. Das ist nicht weniger als die Entdeckung des Bieres als schlechterdings mit Bayern identifizierbares und dieses Bayern repräsentierenden Kulturgutes. Es wird per se zum Schutzgut, inklusive Reinheitsgebot, als unverzichtbarer Wesensbestandteil. Dass gleichrangig dazu staatlicherseits das Wesen des bayerischen Braugeschäfts genauso zu schützen sei, war vielleicht auch verbraucherschützend gemeint, entfaltete aber primär protektionistisches Potenzial und war für diesen Wirtschaftssektor überaus hellsichtig, gerade wenn man die nachfolgenden Entwicklungen bedenkt, etwa die in den 1860er Jahren ja noch gar nicht absehbare Gründung dann eines Deutschen Reiches und erst recht nicht die danach zunehmende Europäisierung und Internationalisierung des Biermarktes bis heute. Damit komme ich aber leider schon zum Schluss. Die Geschichte des bayerischen Reinheitsgebotes ist eine phasenweise nicht ganz lupenreine, aber doch ziemlich kontinuierliche Geltungsgeschichte. Für sie spielte eine insgesamt beachtliche Reihe von Aspekten eine Rolle. Dabei wird man sicher nicht behaupten können, dass alle diese Aspekte zu allen Zeiten gleichrangig gewesen seien. Vieles wird auch nur als Reflex und nicht primäre gesetzgeberische Intention zu qualifizieren sein. Doch schon das Gesamtspektrum dieser Aspekte erscheint mir allemal sehr bemerkenswert. Beim Reinheitsgebot ging es um Bierqualität als Verbraucherinteresse an gutem und günstigem Bier, wobei Verbraucher früher das Publikum hießen. Es ging aber auch um obrigkeitliche Preispolitik, um Produzenteninteressen in Form gebändigter Produktionskosten und marktverträglich regulierte Gewinnspannen, um Wettbewerbs- und Monopolinteressen, um Standortsicherung und staatlichen Protektionismus bis hin zu Herrscherinteressen von guter Polizei durch Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln und deren Rohstoffen, aber auch um Gesundheitsschutz und last, aber ganz sicher nicht least, natürlich um fiskalische Interessen wegen des permanenten Bezugs zu den erzielbaren Steuern. Die Entwicklung kulminiert aber im 19. Jahrhundert schließlich mit dem so deklarierten und jetzt auch ganz abstrakt gefassten Wesen des bayerischen Bieres als integralem Schutzgut inklusive Reinheitsgebot. Für all das wurden, so möchte ich fast sagen, regulierungsrechtliche Qualitäts-, Preis-, Kontroll- und Strafinstrumentarien entwickelt, die sich um unser Reinheitsgebot ranken. Das war im Grunde schon 1516 so, ist so und bleibt wohl auch auf absehbare Zeit noch so. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hans-Georg Herrmann gab uns eine Einführung zu fast 500 Jahren Reinheitsgebot. Herrmann arbeitet am Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte an der Münchner Universität. Er hat dort eine Professur für bürgerliches Recht, deutsche Rechtsgeschichte, bayerische Rechtsgeschichte und juristische Zeitgeschichte inne. Zum nächsten reinen Biervortrag, der kommt von Dr. Karl Gattinger. Er ist beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und erläutert uns nun die Bedeutung des Biers für Bayern. Entwicklungslinien, wirtschaftlicher Erfolg, Repräsentation durch Architektur.
Sehr verehrte Damen und Herren, Bier und Bayern, ein Klischee, um das uns die Welt beneidet. Der gesamte Jahresablauf ist vom Bier geprägt. Die Bewohner trinken ständig Bier, die Bierfeste sind die größten der Welt, das Bier ist das Beste der Welt, die Brauereien sind die ältesten der Welt und überhaupt, so könnte man meinen, wurde das Bier in Bayern erfunden. Eine entsprechende Wirtschaftskraft des Bieres liegt auf der Hand. Ignaz Ruthart, renommiertes Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften, also hier im Hause, stellte schon 1827 fest, Zitat, das eigentliche bayerische Haupt- und Nationalgewerbe ist die Bierbrauerei. Bis dahin jedoch war es ein langer Weg, ein Weg, der sich in 5 Etappen einteilen lässt. In den ersten 1000 Jahren der rund 1500-jährigen Geschichte Bayerns war das Bier ohne nennenswerte Bedeutung. Freilich gibt es auch für den bayerischen Raum genügend Hinweise auf die frühe Existenz von Bier, von Kelten, Römern und Germanen bis zu heiligen Viten und Bischofsurban. Anders aber als zum Beispiel mit dem reichen Haller Salz, war mit dem Bier zunächst kein Geld zu verdienen. Bier war in Bayern bis in das Hochmittelalter hinein eine Naturalabgabe. Es wurde auf den Bauernhöfen im landwirtschaftlichen Nebenbetrieb hergestellt und als zinspflichtige Abgabe an die Grundherren geliefert. Eine konkrete Vorstellung davon gibt die Ersterwähnung von Bier in Bayern aus dem Jahr 815. Das Schenkungsbuch des Freisinger Bischofs hält fest, dass ein Pfarrer die Kirche von Oberföhring erhalten und dafür an Zins jährlich 2 Scheffel Mehl, einen Frischling, 2 Hühner, eine Gans und una carada de cervisa, also eine Fuhre Bier, abzuliefern habe. Ganz ähnliche Nachweise finden sich für den Passauer Bischof, aber auch für die Benediktinerabtei St. Gallen in der Schweiz, die, es bleibt bitte unter uns, bereits 754, also 61 Jahre vor der bayerischen Erstnennung, regelmäßige Bierabgaben bezog. Die bayerischen Bauern brauten das Bier auf dem eigenen Hof. An Brauwerkzeugen reichten eine offene Feuerstelle, ein Kupferkessel und ein Rührstab. Brauhäuser kannte man im mittelalterlichen Bayern noch nicht. Selbst die Existenz von Klosterbrauereien ist in Bayern bis in das 14. Jahrhundert hinein quellenmäßig nicht belegbar. Die angeblichen Gründungsjahre 1040 bzw. 1050 für Weinstephan bzw. Weltenburg können wissenschaftlich seriös nicht nachgewiesen werden. Anders, ich traue mich kaum weiterreden, sah es in Norddeutschland aus. Hier hatte sich, begünstigt durch die Vertriebsmöglichkeiten der Hanse, das Braugewerbe bereits im 14. Jahrhundert zu einem florierenden Wirtschaftszweig mit Absatzmärkten bis weit hinauf nach England und Skandinavien entwickelt. Zu einer Zeit also, als man in Bayern das Bier noch mit dem Kochlöffel im Suppentopf anrührte. Sind auch Norddeutsche dabei. Während in Norddeutschland also das Braugewerbe reiche Gewinne abwarf, stand in Bayern das Bier noch lange Zeit im Schatten des Weins. Bis weit in das Spätmittelalter hinein war in Bayern der Wein das Volksgetränk Nummer eins. Dem Weinbau kam nicht nur eine zentrale Rolle als Hauptabdecker des täglichen Flüssigkeitsbedarfs zu, sondern auch eine beträchtliche wirtschaftliche Bedeutung. Klöster und Adel bezogen lukrative Einkünfte aus eigenen Weinbergbesitzungen und in den Städten blühte ein schwunghafter Handel mit dem Rebensaft. Der Weinbau prägte die Landschaft, wurde er doch nicht nur im Donauraum, sondern auch entlang der Flusstäler von Isar, Rott und Inn bis weit hinein in das Voralpenland gepflegt. Selbst für das heute größte Hopfenanbaugebiet der Welt, die Hallertau, ist bis in das späte 13. Jahrhundert hinein Weinbau belegt. Der Umbruch Bayerns vom Wein zum Bierland fiel in das 16. Jahrhundert. Damals fingen die Menschen an, Gefallen am Trinken zu finden und sie achteten zunehmend auf die Qualität des Getränks. Der billige Bayerwein verlor mehr und mehr an Akzeptanz. Verstärkt durch einen leichten Klimawandel zog er sich in die hierfür gerade noch günstigen Lagen im Regensburger Donauraum zurück. Die Weinerträge wurden deutlich geringer und dies bei einem gleichzeitigen Bevölkerungsanstieg. Das dadurch entstandene Getränkevakuum füllte das Bier aus. Seine neue, so verantwortungsvolle Rolle konnte das Bier aber nur deshalb übernehmen, weil es seinerseits einen enormen Qualitätssprung erfuhr. Ein Qualitätssprung, der den Wittelsbacher Landesherren zu verdanken war. Während das Brauwesen der norddeutschen Städte ab dem 16. Jahrhundert in einen nicht mehr aufzuhaltenden Verfall geriet, erlebte das bayerische Brauwesen zur selben Zeit einen kräftigen Aufschwung. Entscheidend hierfür war das stete Bemühen der bayerischen Herzöge um eine hohe und zuverlässig konstante Qualität des Bieres. Ein Bemühen, dem durchaus schon der Gedanke des Verbraucherschutzes innewohnte. Wirkungsvollstes Instrument waren, zumal nach der Wiedervereinigung der bayerischen Teilherzogtümer 1506, die bayernweit geltenden landesherrlichen Verordnungen. Zu nennen wäre neben dem Reinheitsgebot die 1553 erlassene Landesordnung Albrechts des V., in der die Brauzeit auf die kühlen Monate zwischen Michaeli und Georgi, also zwischen 29. September und 23. April, beschränkt wurde. Dass die Bierbrauer dadurch verpflichtet waren, ab März ein besonders kräftiges, möglichst weit in den Sommer hinein haltbares Bier zu brauen, eben das sogenannte Märzenbier, konnte sich auf die Qualität des Bieres nur vorteilhaft auswirken. Der Erfolg der landesherrlichen Bierpolitik war durchschlagend. Bereits auf dem Bayerischen Landtag 1542 konnten die Abgeordneten feststellen, dass, Zitat, vor kurzen Jahren nicht der zehnte Teil Bierbrauer im Land gewesen, der doch jetzt ob 1000 darinnen gefunden, die alle reich und zu Herren wurden. Die skizzierte Entwicklung deckt sich mit den ersten Erwähnungen von Brauereien in Bayern. Im ganzen Land finden wir jetzt im 16. Jahrhundert Belege für die Gründung bzw. für die Existenz von Brauhäusern. Ein paar wenige dieser Brauhäuser stehen noch heute. Und zumindest vom Erscheinungsbild her vermitteln sie eine Vorstellung davon, wie ein bayerisches Brauhaus vor rund 500 Jahren ausgesehen haben mag. Maximilian I., seit 1598 Herzog, setzte die auf Qualität bauende Bierpolitik seiner Vorgänger fort. In die 1616 veröffentlichte Landes- und Polizeiordnung ließ er einen Passus aufnehmen, wonach nur noch derjenige zum Bräuwerk zugelassen wurde, der das Handwerk zuvor 2 Jahre auf Wanderschaft erlernt hatte. Zugleich wurde der turnusmäßige Ausschank abgeschafft. Jeden Brauer war es von nun an erlaubt, das Bier, vorausgesetzt es war geprüft und die Steuern bezahlt, jederzeit zu verkaufen. Bereits die Fachliteratur des 19. Jahrhunderts hatte erkannt, dass gerade das bis dato übliche Reihumausschenken mit wechselnden Zeitspannen einer konstanten Bierqualität nur hinderlich war. Maximilian I. ging noch einen Schritt weiter. Ständig auf der Suche nach neuen Finanzquellen, verfiel er auf die wegweisende Idee, als Brauunternehmer in großem Stil aufzutreten. Hierbei kam ihm eine damals neue Biersorte zu Hilfe. Bei dem in Bayern bis dato üblichen Bier handelte es sich um das auf die untergärige Art gebraute Braunbier, das nur bei kühlen Temperaturen hergestellt werden konnte. Mit dem obergärigen Weißbier fand jetzt ein Bier seinen Weg nach Bayern, das auch in den warmen Sommermonaten gebraut werden konnte. Vermutlich eine böhmische Erfindung, wurde es in Bayern zum ersten Mal nachweisbar 1480 bei einem Wirt in der Stadt Cham ausgeschenkt. In Bayern war das Bierbrauen mit Weizen zunächst verboten, hielt man doch den Weizen als Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung für so wertvoll, dass dessen Verwendung zum Bierbrauen als Verschwendung galt. Nur zwei Familien in Niederbayern durften mit einem herzoglichen Privileg ausgestattet seit der Mitte des 16. Jahrhunderts Weißbier brauen. Eine der Familien, die Degenberger, waren in Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen beheimatet. Deren Brauhaus hat der Maximilian I. auch übernommen und zudem neben München einträglichsten Brauhaus der Wittelsbacher ausgebaut. Nachdem Maximilian I. durch Erbschaft bzw. Kauf in den Besitz der beiden Privilegien gelangt war, baute er das Weißbierbrauen umgehend zu einem finanzkräftigen Monopol aus. Maximilian hatte mit dem unternehmerisch betriebenen Weißen Brauwesen in erster Linie seine eigene Kasse im Blick. Der hohe Anspruch jedoch, den er an Braumaterial und Braupersonal stellte, die straffe Verwaltung und Rechnungsführung seines Brauwesens und die im ganzen Land verteilten repräsentativen Brauhäuser strahlten als obrigkeitliches Vorbild auf das gesamte Brauwesen in Bayern aus. Die Idee Maximilians fand rasch ihre Nachahmer und schon bald besaßen nahezu sämtliche Landesfürsten im Bayerischen Reichskreis ein eigenes Brauwerk. Auch außerhalb konnte sich das fürstliche Brauwesen im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts als florierender Wirtschaftszweig etablieren, etwa in der Markgrafschaft Ansbach, in den Fürstbistümern Augsburg, Eichstätt, Bamberg und Würzburg oder auch im Hochstift Kempten. An den noch erhaltenen Brauhäusern des Hochstifts erkennt man auch sehr schön den wirtschaftlichen Erfolg dieses Brauwesens. Das erste Brauhaus von 1680, noch relativ einfach, wohl im Vergleich zu denen des 16. Jahrhunderts auch schon recht stattlich geworden, und nach 100 Jahren Brauerfolg das deutlich repräsentativere neue Brauhaus. Auch die bayerischen Reichsstädte hatten die Zeichen der Zeit erkannt. Regensburg errichtete 1620 ein städtisches Weißbierbrauhaus, Nürnberg folgte 1643. Auch in Nürnberg war der Erfolg so einschlagend, dass die Stadt nur 30 Jahre später ein neues Brauhaus brauen musste, auch hier wieder ein besonders repräsentatives reichsstädtisches Brauhaus. Die landesherrlichen Brauhäuser wurden zum Teil von bedeutenden Hofbaumeistern errichtet. Als langgestreckte, wuchtige Satteldachbauten prägten sie mit ihrer charakteristischen Kubatur jedes Ortsbild. Bereits aus der Ferne waren sie als landesherrliche Ausrufezeichen zu verstehen. Das Brauhaus wurde zur eigenständigen Architekturaufgabe mit repräsentativem Anspruch. Das vielleicht bedeutendste Brauhaus, das wir haben, ist das in Schwarzach, ein Bau von Giovanni Antonio Viscardi, jener Baumeister, der auch die Dreifaltigkeitskirche in München gebaut hat. Das ist die neben dem Bayerischen Hof. Man sieht schon an der Fassade den architektonischen Anspruch, sauber gegliedert, Variationen in der Fensterordnung, gerade die Fenster im Giebel in der typisch barocken Weise geschweift, also durchaus eine Fassade mit Gesicht und Anspruch. Das gleiche im Sudhaus drinnen, das Sudhaus von Schwarzach. Es werden nicht einfache Pfeiler verwendet, sondern repräsentative Säulen mit Basis und Kapitell und auch das Gewölbe zeigt alles, hier baut der Landesherr. Auch der Adel, vom kleinen Hofmarksbesitzer bis zum Grafengeschlecht und die zahlreichen Klöster im Land besserten jetzt mit eigenen Brauhäusern ihre Einkünfte auf. Die Wittelsbacher prägten durch das Weißbiermonopol für nahezu zwei Jahrhunderte das Brauwesen in Bayern. Die Aufhebung des Monopols 1798 fiel zeitlich zusammen mit dem Beginn einer neuen Epoche. Der von Kurfürst Max dem IV. Joseph eingeleitete Umbau Bayerns zum modernen Staat des 19. Jahrhunderts blieb auch für das bayerische Brauwesen nicht ohne Folgen. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte den Übergang vom Braugewerbe zur Brauindustrie. Dieser war gekennzeichnet durch die Aufhebung obrigkeitlicher Beschränkungen wie das Ausschankverbot auf den Sommerkellern, also Beginn der Biergärten in Bayern, oder die Beschränkung der Lehrlingszahl in den Brauereibetrieben. Technische Neuerungen wie die Einführung der Heißluftdarre, der Dampfmaschine oder moderner Eiskelleranlagen sorgten für weitere Fortschritte im Brauwesen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Brauvorgängen wurde intensiviert. Unter anderem wurde auch hier die Akademie der Wissenschaften vermehrt mit Fragen zum Thema Bier konfrontiert. Bürgerliche Unternehmer wie Gabriel Sedlmayr oder Josef Pschorr sorgten mit ihrer Innovationsfreudigkeit dafür, dass der zuvor durch die Landesherren garantierte gute Ruf des bayerischen Bieres fortlebte. Zu welch enormen wirtschaftlichen Erfolg dieser gute Ruf führte, zeigen die Zahlen. 1857 gab die bayerische Bevölkerung jährlich rund 50 Millionen Gulden nur für Bier aus, was in etwa dem 1,5-fachen des damaligen bayerischen Gesamtstaatshaushaltes entsprach. Der Umbruch vom Braugewerbe zur Brauindustrie lässt sich auch an den Brauhäusern ablesen. Also man sieht auch schon, aus dem Brauhaus wird allmählich eine Bierfabrik. Den endgültigen Durchbruch zur Großindustrie erlebte das bayerische Brauwesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit der Aufhebung des Gewerbezwanges 1868 setzte auch im Braugewerbe ein starker Konzentrationsprozess ein. Die dadurch entstandenen Großbrauereien steigerten ihre Ausstoßzahlen um ein Vielfaches. Begünstigt wurde diese Entwicklung unter anderem durch das enorme Bevölkerungswachstum in den Großstädten und durch eine sich ständig weiter verbessernde Technologie. Nur hingewiesen sei auf die Eismaschine von Karl Linde und die Einführung des Flaschenbiers 1895, für den Bierexport besonders wichtig. Bayernweit einen hohen Anteil erreichte eben dieser Bierexport. Die Brauereien nennen sich jetzt auch ausdrücklich Exportbrauereien. Insbesondere die Großbrauereien in Franken, allen voran in Nürnberg und Kulmbach, profitierten hierbei von den neuen Eisenbahnverbindungen. Aus den Brauhäusern wurden imposante Brauereischlösser. In der für den damals vorherrschenden Historismus typischen Auffassung spielten sich die Architekten mit unterschiedlichen Spielarten. Sehr beliebt war auch der Sichtziegelbau in Franken vor allem. Dann in der späteren Zeit greift auch der Jugendstil ein. Der enorme wirtschaftliche Erfolg der bayerischen Brauindustrie lässt sich also sehr schön am reichen Denkmälerbestand Bayerns ablesen. Zahlreiche Beispiele zeigen das Repräsentationsbedürfnis der zu Geld und Ansehen gekommenen Bierbarone. Spätestens am Ende der Prinzregentenzeit hat sich Bayern also für jedermann sichtbar seinen legendären Ruf als Bierland erarbeitet. Diesem Ruf erlag auch Otto Erich Hartleben, Schriftsteller aus Berlin, als er 1896 auf einer Reise nach Rom in München eine Zwischenstation einlegte. Hierbei geriet er zufällig auf den Salvator-Anstich am Nockerberg. Erlauben Sie zum Abschluss einen kurzen Auszug aus seinem Bericht. Zitat: Tausende von Menschen auf einem engen Raum vereinigt, alle nur beseelt von dem einen friedlichen Wunsch, möglichst viel und möglichst gutes Bier zu trinken. Diesen erhabenen Anblick, der wohl geeignet ist, einem den Glauben an die Menschheit wiederzugeben, gewährte gestern der Nockerberg. Es war ein herrlicher Tag. Ich denke, ich werde die Salvator-Saison in München bleiben. Rom mag warten.
Karl Gattinger über die Bedeutung des Biers für Bayern. Der Hörsaal befasst sich auch in der nächsten Folge, also schon morgen, mit dem Biergenuss aus Anlass des Oktoberfestes. Doch Bier ist nicht gleich Bier und Bier ist nicht nur gleich Bayern. Deswegen schauen wir morgen auch auf eine andere Region. Bis dann.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.